das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni und Julia Nihari-Kazen.
Guten Abend, willkommen zu den Tagesthemen.
Guten Abend.
Es war kurz nach 12, und zwar Mitternacht hier in Europa, als knapp 2 Stunden vor Ablauf des Ultimatums von US-Präsident Donald Trump an das Regime im Iran sich plötzlich doch noch eine Notausgangstür öffnete, durch die die USA und Israel sowie der Iran schritten, um sich auf eine zunächst 2-wöchige Waffenruhe zu einigen, auf Vermittlung Pakistans. Im Mittelpunkt der bisher bekannten Einigung steht die Öffnung der Straße von Hormus, vor der sich seit Beginn des Irankriegs Hunderte von Tank- und Frachtschiffen im Persischen Golf gestaut hatten. Doch während alle Seiten versuchen, für sich einen Sieg zu beanspruchen, ist noch völlig unklar, wie belastbar diese Waffenruhe wirklich ist. Tom Burgers.
Die Waffen schweigen, nicht zumindest nicht im Libanon. Allein in Beirut bombardiert Israel heute nach eigenen Angaben rund 100 Ziele. Das Land sieht diese Angriffe offenbar nicht als Teil der Waffenruhe zwischen den USA und Iran und bekommt dafür die Rückendeckung des US-Präsidenten. In einem Telefoninterview mit dem Fernsehsender PBS bestätigt Trump, der Libanon sei nicht einbezogen worden. Wir haben noch Ziele zu erreichen und wir werden sie erreichen. Entweder durch eine Einigung oder durch erneute Kämpfe. Wir sind bereit, jederzeit wieder in den Kampf zu ziehen. Unser Finger bleibt am Abzug. Auch die Straße von Hormus soll mittlerweile wieder geschlossen sein. Eine Reaktion des Iran auf die israelischen Angriffe im Libanon. Nach Angaben einer iranischen Nachrichtenagentur passieren nur 2 Öltanker die Meerenge, ehe der Schiffsverkehr aus Protest wieder eingestellt wird. Das ist völlig inakzeptabel. Sie sagen öffentlich aber etwas anderes als hinter verschlossenen Türen. Wir haben heute einen Anstieg des Schiffsverkehrs festgestellt. Der Präsident erwartet, dass die Straße von Hormus wieder geöffnet wird. Unverzüglich, zügig und sicher. Am Morgen zeigt sich der US-Präsident noch zuversichtlich und verkündet auf seiner Plattform True Social bereits den Beginn eines goldenen Zeitalters für den Iran. Es wird jede Menge positive Entwicklungen geben, es wird viel Geld verdient werden. Der Iran kann mit dem Wiederaufbau beginnen. Wir bleiben nur noch eine Weile in der Gegend, um zu sehen, dass alles glatt läuft. Während auf den Straßen von Teheran triumphierend die Flaggen von Amerika und Israel verbrannt werden, ist vieles noch unklar. Unter anderem, wie es mit dem Atomprogramm des Iran weitergeht. In seinem 10-Punkte-Plan soll das Regime auf der Anreicherung von Uran bestehen. Trump schließt das aus. Die Vereinigten Staaten werden in Zusammenarbeit mit dem Iran den tiefer grabenden nuklearen Staub bergen und beseitigen. Im Gegenzug werden wir über die Aufhebung von Zöllen und Sanktionen reden. Unterdessen melden Golfstaaten wie Kuwait und die Vereinigten Arabischen Emirate iranische Angriffe. Auch im Iran selbst soll es Explosionen gegeben haben, wie hier an einer Ölraffinerie. Die Waffenruhe scheint zu bröckeln, noch ehe sie richtig begonnen hat. Das wird ein langwieriger Prozess werden. Man kann nicht erwarten, dass sich sofort etwas ergibt. Denn die Spannungen zwischen den beiden Ländern bestehen nach wie vor. Hier sollen ab Samstag direkte Verhandlungen zwischen den USA und Iran beginnen, in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad. Eine Schlüsselrolle könnte dabei US-Vizepräsident Vance zukommen, heute noch zu Besuch in Ungarn. Wenn die Iraner bereit sind, vertrauensvoll mit uns zu arbeiten, können wir eine Einigung erzielen. Wenn sie aber lügen, betrügen oder gar versuchen, den ohnehin schon fragilen Waffenstillstand zu verhindern, dann werden sie keinen Grund zur Freude haben. Am Morgen begrüßt US-Außenminister Rubio außerdem NATO-Generalsekretär Rutte in Washington. In diesen Minuten ist der Gast zu Besuch im Weißen Haus. Ein Thema der Gespräche, die Kritik von Trump an der ausbleibenden Hilfe der Verbündeten im Iran.
Bleiben wir aber noch mal kurz bei der Straße von Hormus. Gudrun Engel in Washington dazu. Den ganzen Abend gibt es da widersprüchliche Angaben. Aus dem Iran hieß es sogar, die Straße sei wieder dicht. Wie sieht man das aktuell in Washington?
Also hier in Washington glaubt man, die Straße sei passierbar. 2 aktuelle Quellen dazu. Zum einen die Sprecherin des Weißen Hauses, die gesagt hat, man habe deutliche Signale für Bewegung dort in der Region. Und wenn es Meldungen gäbe, die Straße sei gesperrt, dann seien das Falschmeldungen. Zum anderen J.D. Vance, der Vizepräsident, der ja auch an den Verhandlungen teilnimmt, gerade vor einer halben Stunde abgeflogen aus Ungarn. Und dort hat er sich nochmal zu Wort gemeldet und auch gesagt, sie haben positive Signale, dass eben die Straße von Hormuz offen ist und dass sich da was bewegt. Und überhaupt hätten die USA ja die besseren Karten, sowohl wirtschaftlich als auch militärisch. Und deswegen sei es dem Iran deutlich angeraten, sich an die Vereinbarung zu halten.
Von den aktuellen Entwicklungen, wie verkauft Trump denn diese Lage jetzt und wie das ausgegangen ist bislang an die amerikanische Öffentlichkeit und wie kommt das da an?
Victory ist hier das Wort des Tages, also Sieg auf ganzer Linie. Das ist das, was man aus dem Weißen Haus hört und auch aus der Regierung. Verteidigungsminister Hexes zum Beispiel hat bei einer Pressekonferenz von einem historischen und überwältigenden Sieg auf dem Schlachtfeld gesprochen. Und die Sprecherin des Weißen Hauses hat auch nochmal gesagt, es sei ein großer Sieg für die Vereinigten Staaten. Und es zeige eben das Verhandlungsgeschick und die Taktik von Donald Trump, maximalen Druck auszuüben, um dann alle an einen Tisch zu holen. Kommt das bei der Bevölkerung an? Antwort: überwiegend nein. Wir haben uns verschiedene Umfragen angeguckt und im Mittelwert sagen 60% der Amerikanerinnen und Amerikaner, dieser Krieg hätte nie begonnen werden dürfen, der sei schlichtweg falsch. Und wenn wir auf die Demokraten gucken im Kongress, dann bringen die in dem Zusammenhang sogar wieder den Zusatzartikel 25 der Verfassung ins Spiel. Das ist der, der die Unzurechenbarkeit und die Amtsunfähigkeit des Präsidenten behandelt. Sie sagen, er hätte diesen Krieg nicht beginnen dürfen und seine True Social Posts der Vergangenheit hätten deutlich gezeigt, dass er nicht in der Lage sei, dieses Land und diesen Krieg zu führen. Sie werden freilich keinen Erfolg haben, aber das Gespräch ist da.
Gudrun, vielen Dank für die Informationen nach Washington und wir schalten gleich weiter zu Katharina Willinger, die die Lage in Iran von Istanbul aus beobachtet. Katharina, wie bewertet das Regime denn die Waffenruhe nach dem ersten Tag?
Also ich glaube, dass man auch in Teheran schon begriffen hat, dass man in den USA gerade eigentlich händeringend versucht, diese Waffenruhe über den Samstagmorgen sozusagen zu schleppen. Denn die Drohungen, die wir da hören aus Teheran, die wurden ja offensichtlich in die Tat umgesetzt. Teheran hat nichts davon, nur zu sagen, die Straße sei schon wieder zu, bevor sie überhaupt mal so richtig offen war. Wir sehen ja auch bei den verschiedenen Apps, die es gibt, wo man die Bewegungen von Schiffen sozusagen nachtracken kann, dass es beispielsweise einen Tanker gab, der schon Fahrt aufgenommen hatte und dann in einer 180-Grad-Drehung wieder umgedreht ist. Also man verkauft das Ganze als Sieg. Man denkt, dass man da jetzt am längeren Hebel sitzt. Und das kommt noch obendrauf, derjenige, der verhandeln soll am Samstag dann oder ab Samstag, Ghalibaf, der Parlamentspräsident, der hat heute Abend nochmal gepostet, dass er diese ganzen Verhandlungen eigentlich für unsinnig hält.
Und welche Reaktionen kommen von den Menschen im Land?
Also auf der einen Seite die Regimeanhänger, die feiern und die auch von ihrem Regime maximale Härte weiter erwarten. Und auf der anderen Seite, das ist die Mehrheit der Bevölkerung, diejenigen nämlich, die das Regime ablehnen. Und die sagen ganz klar, wir sind erleichtert für den Moment, dass diese Drohung, eine Zivilisation auszulöschen, dass die jetzt erstmal für den Moment vom Tisch ist. Aber gleichzeitig der bangevolle Blick ins Innere des Landes, denn die Verfolgung, die Kritiker, Mundtotmachung, die Verhaftungen, die Hinrichtungen, die sind ja nie abgerissen. Also das, was Donald Trump da auch behauptet, dass es einen Regime-Change gab, dass da jetzt Menschen an der Macht sind, die wesentlich weniger radikal sind, das sehen wir überhaupt nicht, das sehen die Menschen im Iran schon gar nicht.
Katharina, danke für die Informationen nach Istanbul und aus Tel Aviv berichtet für uns Björn Dahke. Björn, welche Chance gibt denn die israelische Regierung dieser Waffenruhe?
Israels Premier Netanyahu gibt der Waffenruhe auf jeden Fall eine Chance. 50-50 würde ich sagen. Er hat ja gesagt, die Ziele seien noch nicht erreicht. Und man könnte sie, wir haben es auch gehört, durch Weiterkämpfen erreicht werden oder durch ein Abkommen. Und das fand ich überraschend, dass er die Möglichkeit eines Abkommens überhaupt genannt hat. Denn sonst hat er immer nur davon gesprochen, mit militärischer Stärke gegen den Iran vorzugehen. Aber ich denke, Netanyahu nimmt so ein bisschen auch auf die Menschen hier in Israel jetzt Rücksicht, die auf Ruhe hoffen. Also wir sehen es heute Abend hier in Tel Aviv auf den Straßen. Die Menschen hoffen auf Ruhe. Morgen früh wird das Heimatschutzkommando die Sicherheitsauflagen für fast das ganze Land lockern. Das heißt, die Schulen machen wieder auf. Der Flugbetrieb, der wird weiter zunehmen. Also die Menschen hoffen auf Alltag und Normalität hier.
Ja, aber dennoch, Israel hat heute den Libanon so heftig angegriffen wie schon lange nicht. Warum wollen die Israelis partout nicht, dass die Waffenruhe auch für den Libanon gilt?
Premier Netanyahu sagt, die Hisbollah ist einfach nicht Teil dieses Abkommens und die Hisbollah ist weiterhin eine Gefahr für Israel, vor allen Dingen für die Menschen im Norden des Landes. Deshalb werde man weiter mit Kraft gegen die Hisbollah vorgehen. Wie das aussieht, ja, heute haben wir es gesehen. Es gab die heftigsten Angriffe seit Beginn dieses Krieges, nach libanesischen Angaben mit mehr als 100 Toten, 700 Verletzte. Aktuell sind etwa schätzungsweise 100.000 israelische Soldaten im Süden des Libanon im Einsatz. Also Israel meint das da ernst. Und jetzt ist die große Frage, meint es US-Präsident Trump auch ernst? Also lässt er Israel freie Hand im Libanon oder pfeift er da, salopp gesprochen, Netanyahu zurück? Und das ist heute Abend noch nicht absehbar, wie das ausgeht.
Soweit Björn, vielen Dank nach Tel Aviv. Bei uns in Deutschland und bei den europäischen Partnern herrscht währenddessen zwar Erleichterung, dass sich in letzter Minute ein Fenster für Diplomatie da geöffnet hat, aber nicht zwingend Euphorie. Denn zum einen bleiben eben viele Fragen noch offen und zum anderen hatten nicht zuletzt Trumps martialische Drohungen, eine ganze Zivilisation auszulöschen oder auch sein Poltern gegen die NATO, ihm nicht gegen den Iran geholfen zu haben, mal wieder die Frage in den Vordergrund gerückt, was sind die transatlantischen Beziehungen überhaupt noch wert? Claudia Buckenmeier.
Ist das nun schon das Licht am Ende des Tunnels? Vor allem bei der Frage, wie geht ein deutscher Kanzler mit einem US-Präsidenten um, der droht, eine ganze Zivilisation zu vernichten? Eine Zwickmühle, wochenlang. Jetzt will die Bundesregierung Glauben machen, Deutschland ist mehr als nur Zaungast.
Seien Sie gewiss, dass wir nicht nur am Rand stehen und schauen und nichts tun, sondern dass wir die Prozesse aktiv begleiten.
Aktiv meint zum Beispiel, Merz hat heute mit Trump telefoniert. Kurz, konzentriert sei das Gespräch gewesen, heißt es aus Regierungskreisen und atmosphärisch wichtig. Bereits am Morgen hatte der Kanzler für Diplomatie geworben. Ziel muss nun sein, in den nächsten Tagen ein dauerhaftes Ende des Krieges auszuhandeln. Und Merz verspricht, Deutschland wird in geeigneter Weise dazu beitragen, die freie Schifffahrt in der Hormuzstraße zu gewährleisten. Ein Versprechen, das mit dem Kanzler auch andere europäische Politiker und Kanada abgeben. Geschlossen in der Hoffnung auf mehr Einfluss. Doch wie soll der Beitrag konkret aussehen? CDU-Außenpolitiker Hart, zurzeit in Washington, sieht am ehesten eine Beteiligung im Rahmen der Vereinten Nationen.
Bei der Überwachung eines solchen Friedens und eines solchen Waffenstillstands in der Region im Rahmen der UN, das könnte ich mir schon vorstellen, dass man dann auch als Deutschland und Europa an so etwas teilnimmt. Aber wie sich das ausgestaltet, da ist es viel zu früh, drüber zu spekulieren.
Oppositionsparteien fordern eine härtere Linie gegenüber den USA.
Also zunächst klare Ansagen an den US-Präsidenten und ein ganz konkretes Handeln. Man könnte die Überflugrechte, wie das zum Beispiel Spanien gemacht hat, von US-Militärfliegern von Ramstein aus untersagen.
Die Grünen halten eine Grundsatzdiskussion in der NATO für dringend nötig.
Was tut man eigentlich, wenn ein NATO-Partner regelmäßig jetzt Alleingänge startet, unabgestimmt in militärische Aggressionen geht und dann im Nachgang sagt, liebe Leute, jetzt helft uns mal, wir sind doch ein Bündnis. So kann das nicht weitergehen.
Das sieht der spanische Ministerpräsident wohl ähnlich. Er will dem, der die Welt in Brand stecke, nicht applaudieren. Der französische Präsident organisiert die Zeit nach dem Krieg, um die Straße von Hormuz zu sichern. Etwa 15 Länder sind einsatzbereit und beteiligen sich unter französischer Führung an der Planung, um eine reine Verteidigungsmission zu ermöglichen. Doch noch herrscht große Unsicherheit, ob der Waffenstillstand die kommenden zwei Wochen überdauern wird.
Wir schalten nach Brüssel zu Tina Hassel, der Leiterin unseres ARD-Studios dort. Tina, der NATO-Generalsekretär Mark Rutte ist gerade bei Trump, wir haben es eben schon gehört. Rutte galt ja bislang als so was wie ein Trump-Versteher, der ihn stets umgarnen konnte. Aber was kann Rutte dem US-Präsidenten jetzt überhaupt anbieten?
Nicht viel, Ingo. Und das macht es für Rutte diesmal noch heikler, noch brenzliger als ohnehin, wenn er versucht, den Präsidenten bei der Stange zu halten. Trump sieht den Krieg gegen Iran als Test für die NATO und den habe das Bündnis nicht bestanden. Das hat Trumps Sprecherin kurz vor dem Besuch ja nochmal klargestellt. Und gerade kommen Nachrichten des Wall Street Journals, dass Trump anscheinend die Partner oder einige Partner dafür auch bestrafen will, zum Beispiel auch Spanien und Deutschland, indem es dort Truppen abzieht. Es dürfte dürfte also jetzt kaum reichen, wenn Rutte den Präsidenten lobt oder auf die gestiegenen Verteidigungsausgaben verweist. Er muss irgendwie dem Präsidenten klar machen, dass die NATO relevant ist, auch für die USA. Und da könnte es helfen, wenn sich diese Koalition der Willigen jetzt bereit erklärt, die Straße von Hormuz irgendwie mit zu sichern, wenn der Waffenstillstand hält. Wir haben es ja gerade gehört. Und dieses freiwillige Bündnis könnte dann auf dem NATO-Gipfel auch in offizielle NATO-Strukturen überführt werden. Denn wie immer das Treffen heute ausgeht, Ingo, die wirkliche Stunde der Wahrheit, die kommt bei dem Gipfel Anfang Juli.
Und das führt zu der Frage, ist die NATO denn unter diesen aktuellen Umständen und auch mit dieser US-Regierung überhaupt zukunftsfähig?
Naja, auf jeden Fall demoliert Präsident Trump die NATO erheblich gerade und dafür muss er eigentlich ja auch gar nicht austreten, um das Kernstück der Abschreckung, nämlich das Beistandsversprechen auszuhöhlen wie einen Schweizer Käse. Alleine, dass Trump die NATO den Papiertiger nennt und sagt, das wisse auch Putin, oder dass er Zusagen der USA, den Verbündeten zu helfen, irgendwie auch immer an Gegenleistungen knüpft, das ist ein Riesenproblem, denn Abschreckung entsteht ja immer auch im Kopf eines möglichen Angreifers. Und deshalb ist die NATO, kann man glaube ich wirklich sagen, in der größten Krise seit ihres Bestehens. Und es geht jetzt darum, schnell die eigenen, meistens ja europäischen Stärken in der NATO jetzt hochzufahren, ohne aber die USA komplett zu verschrecken. Und das muss irgendwie heute dem Generalsekretär, dem NATO-Generalsekretär Rutte gelingen. Es wird ihn niemand beneiden um diese Reise heute.
Tina, vielen Dank für die aktuellen Informationen aus Brüssel. Schwindelerregend könnten bald nicht nur die jüngsten Preisanstiege an der Zapfsäule sein. Der Iran-Krieg und seine Folgen wirken sich möglicherweise bald auch auf unseren Einkaufswagen aus. Denn die Preise im Supermarkt werden von vielen Faktoren beeinflusst. Kosten für Energie, für Düngemittel, für Transport, für Verpackung. Und auch wenn die Straße von Hormuz für all das nun wieder frei sein sollte, die Folgen des Rückstaus nach 5 Wochen Hormuz-Blockade und Zerstörung in den Golfstaaten kommen mit Verzögerung. Max Steinhäuser berichtet.
Mit der Erleichterung ist das so eine Sache. Hier in Filderstadt bei Stuttgart will sie sich nicht zurecht einstellen. Zwar ist der Ölpreis stark gesunken, doch an vielen Tankstellen sind auch heute Mittag die Preise gestiegen. Dass es schnell wieder günstiger wird und die Spritpreisregelung nach einer Woche etwas bringt, die Kunden bleiben skeptisch.
Die Erhöhung ist ja nun festgelegt für die Mittagszeit, aber wann es jetzt wirklich günstig ist, keine Ahnung.
Es ist eher teurer geworden in der Zeit und durch diese Anpassung.
Teures Tanken mit wenig Hoffnung auf Besserung. Auch die Bundesregierung sagt, man rechne frühestens in 3 bis 6 Wochen mit einer Entspannung.
Was das Erwartungsmanagement angeht, jetzt konkret an der Sprit, am Spritpreis und an der Zapfsäule, da gibt es noch einen längeren Weg. Und da sollte man jetzt nicht allzu zügig von ausgehen, dass sich das da bemerkbar macht.
Dabei setzt der Kanzler in der Energiekrise auch auf die Spritpreisregelung. Wirksam sei das erste Maßnahmenpaket der Regierung, lässt die Wirtschaftsministerin heute mitteilen. Das Preisniveau steigt jedoch weiter und damit auch der Ärger beim Koalitionspartner.
Ich würde von der Bundeswirtschaftsministerin mir eigentlich vorstellen, dass sie sich an die Spitze der Bewegung stellt, wie man damit jetzt wirtschaftspolitisch umgeht und was man jetzt an Entlastungen macht. Das ist für den Moment eher das Gegenteil der Fall. Das heißt, da haben wir in der Koalition noch Gesprächsbedarf.
Schnelle Erleichterungen, sie bleiben auch für Landwirt Erich Gussen aus Jülich ein Wunsch. Diese Woche wird der Winterweizen gedüngt und Erdgas macht bis zu 70% der Produktionskosten von Stickstoffdüngern aus. Hilft die Waffenruhe den Düngerpreisen?
Die Mengen fehlen und ehe das ausgeglichen ist, dauert das länger. Das heißt, wir gehen schon deshalb weiter von höheren Preisen aus als jetzt letztes Jahr. Vielleicht heißt es jetzt, dass es nicht noch weiter nach oben geht oder vielleicht auch wieder leicht runter, aber Menge fehlt, es sind Produktionsstätten beschädigt.
Deshalb wünscht sich Landwirt Gussen, auch Mitglied im WDR-Rundfunkrat, eine Aussetzung der CO2-Steuer. Genau das fordern mittlerweile auch mehrere CDU-Ministerpräsidenten von der Bundesregierung, um die Bürger zu entlasten.
Das würde man mit einer Übergewinnsteuer überhaupt nicht hinbekommen. Man würde es auch nicht mit einer Pendlerpauschalerhöhung hinbekommen. Deswegen direkt ran an die Preise und die CO2-Steuer wäre hier das richtige Mittel.
Vorerst aber bleibt der Preisschock und verteuert weiter Lieferketten und damit auch Lebensmittel, auch den Einkauf auf diesem Wochenmarkt in Berlin.
Also ich würde es ja nicht schlecht finden, wenn die Mehrwertsteuer runtergeht für Lebensmittel, für die Grundnahrungsmittel. Ne?
Viele Vorschläge also für eine spürbare Erleichterung im Alltag, denn die ist bisher noch nicht in Sicht, selbst wenn die Waffenruhe hält.
Und dazu Markus Görne, der Leiter unserer ARD-Finanzredaktion in Frankfurt am Main. Markus, die wirtschaftlichen Folgen des Iran-Kriegs, die wurden ja immer deutlicher. Jetzt reagierten Börsen mit Kursgewinnen, die Wirtschaft erleichtert. Ist das Tal denn jetzt durchschritten?
Ja, das wäre schön, aber tatsächlich ist es jetzt aktuell nur eine Atempause von 2 Wochen. Viele Ölanlagen sind beschädigt oder zerstört. 1000 Tanker stehen vor der Straße in Hormus und die brauchen, sollte es wirklich freie Fahrt geben, 60 bis 90 Tage, bis sie ihre Zielhäfen erreichen. Und die Vorstellung der iranischen Führung vor den Verhandlungen mit den USA ist ja offenbar, für die freie Fahrt der Tanker durch die Meerenge einen Preis zu verlangen pro Schiff, also so eine Art Maut. Und von bis zu 2 Millionen Dollar pro Schiff ist da die Rede. Wenn das käme, dann würden solche Gebühren mit Sicherheit auf den Preis aufgeschlagen. Insofern gibt es da ziemlich viel Unsicherheit. Was jetzt passiert, ist eben eine Atempause, so Ökonomen, nicht mehr, aber auch nicht weniger. Vielleicht ein erster Lichtblick.
Aber vor diesem Hintergrund ist weiter viel die Rede von verschiedenen Maßnahmen zur Senkung der Spritpreise hierzulande. Was davon funktioniert denn aber wirklich?
Ja, die meisten Ökonomen halten tatsächlich wenig bis überhaupt gar nichts von solchen Maßnahmen. Es fehle dann die Lenkungswirkung, sagen sie. Denn hohe Preise wie jetzt, die senden ja ein Signal aus, nämlich Knappheit. Das wirke eher wie ein Anreiz zum Spritsparen. Und dann argumentieren auch viele Experten, dass der Staat, die Regierung, gar nicht die Möglichkeiten hätte, ständig Härten abzumildern. Die von der Regierung eingeführte 12-Uhr-Regel bringt ja offensichtlich auch keine Entlastung. Unter dem Strich sind die meisten Experten gegen einen Eingriff des Staates in der aktuellen Lage.
Tja, und was bedeutet die aktuelle Lage, das Ganze dann auf lange Sicht?
Das Zauberwort heißt Unabhängigkeit, denn gerade die Abhängigkeit von Energie, die ist in Deutschland hoch. Unsere Wirtschaft braucht viel davon, wir importieren viel davon und wir zahlen einen hohen Preis dafür. Beobachter sehen Lösungen innerhalb Europas. Mehr Energie zum Beispiel aus Norwegen und von Großbritannien beziehen, auch selber mehr Energie herstellen und den Netzausbau priorisieren. Aber das alles braucht eben immer noch viel Zeit, bis das dann klappt. Auf nicht ganz so lange Zeit, sondern eher in den kommenden Monaten wird das Thema steigende Energiepreise sich vermehrt auf Produkte vieler Art, vor allem auch auf Lebensmittel auswirken und auch deren Kosten steigen lassen. Die Inflation wird wohl weiter zunehmen und dann wird sich die Europäische Zentralbank die Frage stellen müssen, ob sie dieser Inflation entgegenwirkt. Und normalerweise macht sie das, indem sie die Zinsen erhöht. Das aber würde das bisschen Aufschwung, was es vielleicht noch geben kann, dieses Jahr vollends abwürgen. Ein echtes Dilemma. Deshalb wäre es am besten, die Verhandlungen zwischen den USA und Iran wären erfolgreich und der Krieg in Nahost vorbei.
Markus, vielen Dank für die Informationen nach Frankfurt am Main. Ja. Und weitere wichtige Nachrichten des Tages heute jetzt, Julia, mit dir.
Im neuen Wehrdienstgesetz hatte zuletzt ein Punkt für Verwirrung gesorgt. Diskutiert wurde, ob sich Männer im wehrfähigen Alter bei der Bundeswehr eine Genehmigung holen müssen, wenn sie länger als 3 Monate ins Ausland gehen wollen. Nun hat Verteidigungsminister Pistorius klargestellt, nein, sie müssen nicht. Eine Verwaltungsvorschrift soll künftig festlegen, dass die Genehmigung grundsätzlich als erteilt gilt, solange der Wehrdienst freiwillig ist. 2,5 Wochen nach der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz wollen CDU und SPD Koalitionsgespräche aufnehmen. Das teilten der CDU-Spitzenkandidat Schnieder und der noch amtierende Ministerpräsident Schweizer von der SPD mit. Im Fokus des möglichen Bündnisses sollen etwa Investitionen in Bildung und die Stärkung der Wirtschaft stehen. Die CDU ist in Rheinland-Pfalz erstmals seit 35 Jahren stärkste Kraft. Lufthansa-Kunden müssen sich am Freitag auf Probleme einstellen. Die Gewerkschaft UFO hat die Flugbegleiter der Airline zu einem eintägigen Streik aufgerufen. Betroffen sind alle Abflüge der Drehkreuze Frankfurt am Main und München zwischen 0 Uhr und 22 Uhr. Auch das Kabinenpersonal der Lufthansa-Tochter Cityline soll in diesem Zeitraum an 9 Flughäfen die Arbeit niederlegen. Kurz nach dem Kriegsbeginn im Nahen Osten erklärten viele Influencer auf ihren Kanälen, wie sicher sie sich in den Golfstaaten fühlten, oft begleitet von dem Satz, sie wüssten, wer sie beschütze. Nun wurden in den Vereinigten Arabischen Emiraten 375 Menschen verschiedener Nationalitäten festgenommen, die offenbar nicht so regierungstreue Inhalte gepostet haben. Die Polizei begründete die Festnahmen damit, dass die Betroffenen Videos aufgenommen und irreführende Informationen über den Krieg verbreitet hätten. Ein Expeditionsteam des deutschen Eisbrechers Polarstern hat in der Antarktis eine bisher unkartierte Insel entdeckt. Sie befindet sich im Weddellmeer und tauchte plötzlich aus dem Wasser auf, als die Forscher mit ihrem Schiff Schutz vor einem Wetterumschwung suchen wollten. Zuerst hielten die Wissenschaftler sie für einen schmutzigen Eisberg. Erst als sie sich näherten, erkannten sie einen massiven Felsen.
Der Pergamonaltar gehört zu den Sehenswürdigkeiten der Berliner Museumsinsel. Unter welchen Umständen das antike Monument aber aus der heutigen Türkei nach Berlin kam, das ist unter Historikern umstritten. Zwar gibt es über 100 Jahre alte Verträge, aber wie freiwillig oder nicht die zustande kamen, das sorgt heute immer wieder für Diskussionen. Manche Historiker und auch türkische Politiker etwa forderten schon, dass der Pergamonaltar zurück an seinen Ursprungsort sollte. Bei den sogenannten Benin-Bronzen scheint die Sache mit Besitz und Rechtmäßigkeit zwar eindeutiger. Die Bundesregierung hat schließlich beschlossen, diese Raubkunst aus Kolonialzeiten zurückzugeben. Doch in der Praxis ist das oft gar nicht so einfach. Tobias Feist.
Es sind Herrschaftssymbole aus Metall und Elfenbein, teilweise aus dem 16. Jahrhundert. 1897 rauben die Briten die Kunst des Königreichs Benin im heutigen Nigeria. Über Hehler kommt unter anderem das Lindenmuseum in Stuttgart zu Benin-Bronzen. Ein wertvoller Schatz, dessen Besitz zu Konflikten führt.
Wenn es um Kulturgut geht, was sehr stark identitätsfördernd ist, ist das natürlich immer sehr schwierig. Da werden sehr emotionale und heftige Diskussionen geführt. Das wäre sicherlich bei uns genauso.
Die deutsche Politik hat vor einigen Jahren gehandelt. 20 Objekte aus Deutschland kehren im Dezember 2022 offiziell nach Nigeria zurück. Darunter diese Maske aus Elfenbein, eines der wertvollsten Stücke des Lindenmuseums. Was die Briten einst erbeuteten und in Europa verteilten, gehört nun wieder Nigeria.
Das ist keine Geste, sondern das ist ein Stück Gerechtigkeit. Denn diese Benin-Bronzen wurden unrechtmäßig genommen.
Doch auch 3,5 Jahre später ist kein weiteres der gut 1.100 Kunstwerke aus Deutschland zurückgegeben worden.
Dass diese Objekte jetzt physisch nach Nigeria kommen, ist dann der nächste Schritt, wenn die Museen dafür fertig sind.
Dabei steht das Museum für westafrikanische Kunst in Benin City schon. Doch dessen Eröffnung scheitert im November. Unterstützer des alten Königshauses von Benin wehren sich dagegen. Der nigerianische Staat hatte das Eigentum über die Bronzen dem Nachfahren des Königs überschrieben. Der plant ein eigenes Museum. Seine Anhänger lehnen das Staatliche deshalb ab. Gott und unsere Vorfahren haben uns aufgerüttelt, uns gesagt, wir müssen das stoppen. Jetzt sind wir sehr glücklich, dass wir es gestoppt haben. Die Benin-Bronzen sind nur ein Beispiel, wie komplex Rückgaben von Kulturgütern sind. Im heutigen Kamerun etwa gibt es Angehörige von rund 240 Stämmen und Königreichen. Während der Kolonialzeit raubten Deutsche dort verschiedenste Kunstwerke. Das Lindenmuseum besitzt bundesweit die größte Sammlung. Deshalb sind in den vergangenen Monaten Herrschernachfahren immer wieder nach Stuttgart gekommen. Das Ziel, herausfinden, wem was gehört.
Wir wollen uns diese Geschichte wirklich anschauen. Was ist passiert? Welche Kontexte gab es? Wie ist Gewalt erlebt worden dort in Kamerun? Und was können wir heute als Museen dazu beitragen, wirklich, um diese Wunden ein wenig zu heilen?
Ähnlich wie bei den Benin-Bronzen werden die kostbaren Schätze Kameruns vor einer Rückgabe wohl noch Jahre im Lindenmuseum bleiben.
Er hier galt einst als einflussreicher Flüsterer des russischen Zaren, Rasputin. Bis heute quasi der Prototyp des mächtigen Strippenziehers, ein Image gefüttert von Legenden und Gerüchten. Mehr als 100 Jahre her, aber einflussreiche Akteure im Hintergrund, wie Rasputin, die sind in Russlands jüngerer Geschichte und Politik nach wie vor zu finden. auch beim heutigen Machthaber Wladimir Putin. Und da galt vor allem eine Schlüsselfigur als zentral für seinen Aufstieg: der ehemals enge Vertraute und Berater Wladislaw Surkow. Über ihn gibt es einen erfolgreichen Tatsachenroman, der nun verfilmt wurde: Der Magier im Kreml. Heiko Rauber und Gregor Vossilos stellen ihn vor.
Ein Russe ist beliebter als ich. Stalin.
Ich glaube, der ist vor längerem verstorben.
Ihr Intellektuellen, ihr verurteilt heute noch den Schrecken des Gulags. Ihr denkt, Stalin war populär trotz der vielen Hinrichtungen. Falsch. Stalin war populär wegen der Hinrichtungen. Er wusste, wie man mit Gesindel umgeht. Mit Verrätern.
Jude Law gibt Wladimir Putin ein Gesicht. Um zum unumstößlichen russischen Machthaber zu werden, braucht es Helfer, die im Hintergrund die Strippen ziehen. Ein wie Vadim Baranov. Um ihn kreist der Politthriller Der Magier im Kreml. In der Realität heißt er Wladislaw Surkow. Er ist das Vorbild für den Roman, auf dem der Film basiert. Paul Dano spielt diesen Magier der Macht.
Du weißt, ich mag keine öffentlichen Ansprachen.
Ich weiß, deine Stimme wird mehr denn je gebraucht. Hier, von dem Staatsbesuch, nicht aus dem Kreml-Palast.
Ich glaube, es kostet dich einen Teil deiner Seele, wenn du dich zu tief ins Herz dieser Art von Machenschaften begibst.
Maybe when you venture too far, you know, into the dark arts of wizardry, so to speak.
In den Jahren nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion befindet sich Russland im Chaos. Das System ordnet sich neu. Als Künstler und TV-Produzent macht Baranov Karriere, wird dann Berater des Ex-KGB-Agenten Putin. Er ist dabei so charismatisch wie skrupellos.
Ich weiß nur, dass Russland immer schon auf diese Art geschmiedet wurde. Mit der Axt.
Eine filmische Annäherung an die Wirklichkeit, elegant und mitreißend inszeniert von Regisseur Olivier Assayas und hochkarätig besetzt. Herausragend Jude Law, der Wladimir Putin nicht als Karikatur, sondern als Getriebenen spielt. Ich wollte in die Rolle Elemente von unterdrückter Frustration, auch unterdrückter Wut mit einbringen. Das anzufachen, aber auch nicht überkochen zu lassen, das ist knifflig. Für mich die bislang größte Herausforderung.
Wir kriegen die Terroristen, wo immer sie sich verstecken. Sind sie in einem Flughafen, trifft es den Flughafen. Sind sie im Scheißhaus, tut mir leid für die Wortwahl, kriegen wir sie im Scheißhaus.
Sie können sich nicht vorstellen, welche Wirkung dieser eine Satz auf die Russen hatte.
Putins Aufstieg, der Umbau Russlands zur neuen autokratischen Macht. Der Magier im Kreml ist ein fiktiver und dennoch analytisch scharfer Blick ins finstere Herz des russischen Regimes. Spannend und beängstigend aktuell.
Der Magier im Kreml, ab morgen im Kino. Und unser Magier beim Wetter heißt Carsten Schwanke. Carsten, hält der zauberhafte Sonnenschein an?
Es gibt beim Wetter jeden Tag Magie, aber meistens nur der leichten Variante. Und deshalb wird es morgen immer noch Sonnenschein geben, aber nicht mehr so ungetrübt wie heute. Wir sahen auch heute eine leicht magische Veränderung am Himmel. Starten wir mal mit einem Foto vom Sonnenaufgang. Also Blick Richtung Osten, dort geht die Sonne auf. Das ist ein Blick vom Strand in Rostock-Warnemünde zur Ostsee. Und wir sehen einen, man kann es erahnen, wolkenlosen Himmel. 12 Stunden später. Blick Richtung Westen zum Sonnenuntergang, und zwar aus der Mitte Niedersachsens, aus Sulingen heraus fotografiert. Da sehen wir einen ganz anderen Himmel. Wir sehen nämlich dünne Schleierwolken, das sind Eiswolken. Und den Aufzug dieser Wolken, den zeigt uns der schöne Satellitenfilm des heutigen Tages. Der Tag begann praktisch fast überall wolkenlos, aber im Verlauf des Tages zogen von der Nordsee diese Schleierwolken zu uns ins Land hinein. Wir haben diesen Film bis zur Dunkelheit, bis 21 Uhr laufen lassen, damit man aber auch in der Dunkelheit noch die Wolken sehen kann, gibt es ein anderes Kameraobjektiv. Nicht nur für das sichtbare Licht, sondern auch für das Infrarotlicht. Und wenn wir da mal umschalten, dann sehen wir auch um 21 Uhr noch diese Schleierwolken sehr deutlich im gesamten Nordwesten und auch in der Mitte unseres Landes. Und diese Schleierwolken, die wird es auch morgen noch geben. Und zwar sieht das Ganze folgendermaßen aus. Im Verlauf der Nacht rutschen diese Wolken langsam bis nach Bayern. Morgen Vormittag verstärken sie sich. Dann kommen noch ein paar Schäfchenwolken dazu. Im Nordosten gibt es etwas hochnebelartige Bewölkung. Das Ganze löst sich dort auf. Dann scheint dort am Nachmittag die Sonne. Und insgesamt dominiert auch morgen wieder trotz der Schleierwolken ein ziemlich sonniger Eindruck. Bis dann am Abend im Nordwesten dickere Wolken und später zur Nacht auch erste Regenschauer hier im Nordwesten auftauchen. Aber morgen tagsüber bleibt es trocken. Die Temperaturen heute Nacht in der Osthälfte leichter Frost. In der Westhälfte geht es frostfrei durch die Nacht. Und tagsüber gibt es große Temperaturunterschiede. Nach wie vor im Osten 8 bis 13 Grad, im Südwesten 20 bis 24 Grad. Am Freitag mehr Regenschauer, mehr Wolken. Anfangs übrigens im Osten am frühen Morgen möglicherweise mit ein paar Schneeflocken. Es ist vorübergehend kälter. Am Samstag kehrt der Frühling zurück mit Sonnenschein und Temperaturen bis zu 25 Grad.
Zauberhaft, wie immer, Carsten. Vielen Dank für diese Aussichten.
Gerne.
Und ganz zum Schluss noch dieser TV-Tipp. Wird er der nächste Ministerpräsident von Ungarn? In Umfragen liegt die Oppositionspartei von Peter Modgor deutlich vor der von Viktor Orban, der mit der rechtspopulistischen Fidesz ja seit immerhin 16 Jahren in Ungarn regiert. Dazu jetzt hier im Ersten, gleich im Anschluss an die Tagesthemen, die Weltspiegel-Extra-Doku Orban vor dem Aus. Ja, die Wahl in Ungarn am kommenden Sonntag, die wird uns in den Tagesthemen diese Woche ja auch noch beschäftigen.
Für heute aber verabschieden wir uns erstmal und wünschen Ihnen noch einen schönen Abend.
Tschüss, bis morgen und bleiben Sie zuversichtlich.
Auf jeden Fall.